bei Antenne Traumstadt, zurück bei der Traumstadt Gazette, Ausgabe 96. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo Marco Fritz.
Hallo Björn, ich grüße dich. Ich überlege gerade, Ausgabe 96, T-4, wie es so schön im Film immer so heißt, T-3, T-2, dann sind wir bei der 100. Das müsste in 2 Monaten dann sein.
Ja, sie taucht schon in dem Vorabplan auf, den ich schon so gemacht habe. Genau, ja. Das müsste irgendwann im Sommer sein, ja.
Mhm. Ach, guck mal, ja, große Sommerparty.
Genau, es kommt ja immer darauf an, wie wir das so verteilen. Jetzt hat man ja zweimal eine Filmbesprechung in Folge. Ja. Dann hat man eine Woche Pause. Jetzt sind wir wieder hier am Start für euch. Und gibt es irgendwas Neues in der Welt des Kinos?
Ja, gibt immer was Neues. Ist die Frage, ob ich das mitbekomme.
Panos Cosmatos hatten wir uns. Da könnten wir noch mal kurz anschneiden.
Panos Cosmatos. Da gab es zumindest in der von mir ja sehr geschätzten, Empire Magazine, dem britischen Filmmagazin, eines der letzten großen Printmedien, die wirklich auch noch gut sind, ne? Gab es diese Meldung irgendwie im jetzt nicht im Printmedium, sondern online tatsächlich, dass es irgendwie einen Besetzungswechsel gegeben hat bei Flash of the Gods. Das ist ein Film, den Panos Cosmatos schon irgendwie seit Ewigkeiten da, zumindest steht er bei IMDb im Pre-Production seit Ewigkeiten. Und da ist jetzt ein Schauspieler, dessen Namen ich vergessen habe, aber der sehr bekannt war, raus auf einmal. Und jetzt ist Wagner Moore, der mir nichts sagt, dabei. Und Kristen Stewart, die ich ja sehr schätze, ist immer noch mit an Bord, und Elizabeth Olsen. Und ich habe so meinen Gedanken, und das habe ich ja dir dann auch ja gesagt, wenn die Empire darüber berichtet, dann sollte da bald was geschehen, hoffe ich. Das klang auf jeden Fall auch alles so von der Synopsis, wie es so schön heißt, immer ganz geil. Es spielt wohl in L.A. der 80er, und wir begleiten irgendwie so ein verheiratetes Pärchen, was ziemlich luxuriös lebt, die dann abends irgendwie auf so einem nächtlichen Abenteuer irgendeinen Namenlosen, beziehungsweise eine Namenlose, weil die soll gespielt werden von Elizabeth Olsen, trifft und sich dann dieser hedonistischen Gruppe, die sie angehört, anschließt und dann irgendwie durch so eine surreale Welt voller Exzesse und Gewalt durch L.A. dann irgendwie streift. Das klingt erstmal alles irgendwie völlig gaga, aber in Verbindung mit dem Namen Panos Cosmatos klingt das genau nach dem, was ich sehen will.
Absolut, ja, das ist auch jetzt in meinem Kopf drin. Da hatten wir uns ja auch damals mal, also vor noch nicht allzu langer Zeit, darüber unterhalten, dass da irgendwie nichts kommt und dass es so schade ist. Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben, so wie ich die Hoffnung nie aufgebe, dass Beyond the Black Rainbow dann auch eines Tages endlich mal hier erscheint. Denn ich glaube, es ist jetzt tatsächlich auch, also ist jetzt schon über 10 Jahre her, dass das überhaupt mal angekündigt wurde, ne? Und derjenige, der sich damals die Lizenzrechte für die Auswertung in Deutschland geholt hat, so hieß es ja mal, wäre Konkurs gegangen. Also dieses Label. Und dann könnte es natürlich sein, dass nach all dieser Zeit irgendwie da sich irgendwas ändert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde es einfach weiterhin total traurig. Aber mittlerweile ist er ja auch so hier auch schon mal besprochen worden von diversen Podcasts. Es ist also nicht so, als wäre der Film irgendwie so ganz in die Vergessenheit gerutscht.
Ja, die Kollegen und Kolleginnen von, ich weiß gar nicht, ob es Kolleginnen sind, nee, nur Kollegen. Auf jeden Fall unsere Freunde von Nostromo, die haben den besprochen.
Genau, die haben den besprochen, und ich meine, damals war es Bahnhofskino, ich weiß es nicht, er war auf jeden Fall schon häufiger mal drin, und dadurch, dass Mandy ja so beliebt ist, Gott sei Dank, endlich mal ein Film, der es auch verdient hat, beliebt zu sein, ist halt Panos Cosmatos als Name auch irgendwie da, ne? Ich meine, durch seinen Vater sowieso, aber halt im Zusammenhang einfach Mandy und dann dieser andere Film, den viele nicht kennen und kennen sollten und keine Ahnung.
Ich habe mal geguckt, irgendwie, was er überhaupt hat. Ich dachte, der muss ja irgendwie Geld verdienen, der gute Mann. Mhm. Und der produzierte oder hat so einige Miley Cyrus-Videos produziert. Also was komplett anderes. Okay. Ne? So im Pop-Bereich. Ganz, ganz nett. Ein anderer, wenn wir schon mal bei News sind, der auch, glaube ich, seit Mandy war 2019. Mhm. Und ein anderer, der ähnlich lange oder genauso lange keinen Film gemacht hat, ist David Robert Mitchell. Der hat ja 2018 war, glaube ich, It Follows. Mhm. It Follows war ein bisschen früher. 2018 war, glaube ich, Under the Silver Lake, und das war sein letzter Film bis dato. Und der ist aber jetzt auch einen Schritt weiter. Da hieß es ja relativ lange irgendwie, jetzt kommt eine It Follows-Fortsetzung, die They Follow heißt, wo ich erstmal so von der Idee her gar kein Freund vom bin, ich aber gerne eines Besseren belehren lasse, weil eben It Follows einfach gut ist, wie er ist und mit dem Ende auch, mit dem Offenen und so. Mhm. Da muss man nicht irgendwie, weil er halbwegs erfolgreich offensichtlich war, eine Fortsetzung machen. Aber jetzt, und es gibt sogar schon Trailer, kommt ein neuer Film im Sommer von David Robert Mitchell, den er auch geschrieben hat, namens The End of Oak Street mit Ewan McGregor und Anne Hathaway in der Hauptrolle. Und da war ich sehr zwiegespalten vom Trailer. Mein gut, das ist natürlich auch immer so eine Momentaufnahme nur, aber da sieht man eben so eine typische amerikanische Vorstadt und diese Familie, die da irgendwie gerade neu hingezogen sind und dann rumpelt und dann bumpelt und dann gehen sie aus der Tür raus und sind offensichtlich in einem anderen Universum, denn auf einmal läuft ein Dinosaurier vorbei.
Okay, ja.
Also, ja. Und mehr sieht man gar nicht in diesem Groß, sieht man gar nicht in diesem Trailer, außer dass da irgendwie so ein riesengroßer Abgrund ist und die offensichtlich da irgendwie von der Außenwelt abgeschnitten sind. Ja, mal schauen. Ich bin immer, er hat's geschrieben und ich fand ja Under the Silver Lake großartig nach It Follows, weil es was komplett anderes ist und einen komplett eigenen Vibe so mit sich gebracht hat. Von daher bin ich auf The End of Oak Street gespannt und freue mich, dass er jetzt mal endlich wieder was Neues machen konnte. Aber so, ja, weiß nicht, so dieses Dinosaurier-Ding hat mich erstmal irritiert.
Ja, wobei ich meine, wenn man das Dinosaurier-Thema, was ich ja grundsätzlich interessant finde, aber halt einfach mal so ein bisschen fernab des Blockbuster-Kinos aufgreift, grundsätzlich ja keine schlechte Sache ist. Ne?
Genau, und man weiß auch nicht, was für ein großer, ob das ein, der Bestandteil des Films ist. Ne?
Ja, also,
ob
klar,
das wirklich irgendwie dann, dass die da jetzt irgendwo in Dino-Welt sind, quasi in irgendeine Jurassic World transportiert worden sind, bezweifle ich jetzt mal. Da, also bei ihm zumindest. Dafür ist er, glaube ich, nicht der Typ, zumindest so, wie ich ihn jetzt von den ersten zwei Filmen, die er gemacht hat, einschätze, glaube ich, dass da ein bisschen noch was anderes kommt.
Vielleicht ist da noch ein alter Opa im Keller, der irgendwie so einen Schatz hütet und in Wirklichkeit hat der irgendwie ein Remake von House gedreht.
Ja, aber da hätte, glaube ich, Steven Spielberg produziert.
War das auch im ersten und im zweiten, wo die diese Tür aufmachen und dann sowas, diese Saurierwelt sind. Ne?
Ja, genau.
Ja. Naja, mal gucken. Es bleibt interessant.
Day of the Dead 4K kommt jetzt auch in den USA. Mhm. Reimt sich sogar.
Auch mit einem Scheiß-Cover, ne?
Ja, aber bedeutend besser als das hier in Deutschland.
Ja, ja. Eigentlich ist es ja auch egal. Ich weiß nicht, ich im Moment kommen so
ist
viele
Art. Und innen drin ist eben das Original-Cover.
Ja, ich habe schon in zwei. Ne? Einmal das Gelbe und einmal dieses Original-Artwork.
Genau. First Time, also First Day Must Buy, habe ich sofort bestellt.
Ja, ja, klar.
Es ist fickend teuer, aber 50 Euro wollen die haben.
Ja.
Ja, aber gut, das die Preise in Deutschland.
50 wollen sie auch hier haben von Nameless.
Genau. So, ich habe, glaube ich, 3 UHDs in dem Fall jetzt hier bei Scream oder Shout Factory. Ist nicht Nameless, ne? Scene Strange ist es, ne?
Ach ja, stimmt. Ist,
ja.
Ja, gut. Ja. Die kriegen auch
Geld. Aber ich freue mich, dass der kommt.
Ja, gut, ja auch mal langsam Zeit, ne? Weil Dawn ist jetzt auch schon seit 10 Jahren fast auf UHD draußen, ne?
Ich habe einen Podcast gehört und da war einer von Shout Factory, Scream Factory dabei und der sagte, aus rechtlichen Gründen dürfte nicht sagen, woher sie das Master haben. Okay. Und ist ja auch nur ein Interpositiv. Also ne, die haben das ewig gesucht und konnte nicht sagen, wo sie es aufgetrieben haben. Die hatten schon die Befürchtung, dass es vernichtet worden ist oder dass irgendwie die Rollen falsch beschriftet worden sind, was wohl relativ häufig vorkommt. Und dann sucht man vergebens in irgendwelchen Salzlagern oder sonstigen Lagern. Und in dem Fall sagt er, dass er aus rechtlichen Gründen nicht sagen darf, woher man das Interpositiv hat. Ist ja kein 35mm Positive Master, sondern das Interpositiv.
Am Ende ist es Steve Miner's Day of the Dead, den sie rausbringen.
Das wäre lustig. Ja. Ja, von Marty ab und zu irgendwie, von Marty hört man ja, Martin hört man ja auch nichts mehr, ne? Also, nee. Weißt du, damals, da gab es ja diese Auktion, die ist ja wirklich, mit der Schwarz-Weiß-Fassung 3 Stunden lang, die ist ja wirklich für irgendwie 100.000 oder so verkauft worden und seitdem verschwunden.
Naja.
So ein reiches Arschloch schaut denn jetzt jeden Abend im Keller.
Mir würde eigentlich die normale Version mal hier schön auf UHD reichen, aber scheinbar ist das so ein Film, da interessiert sich keiner für. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Egal. Soll ich reinstarten mit dem ersten Film?
Gerne.
Mit dem ersten.
Was hast du denn?
Ein totales Highlight. Ein Highlight, was hier schon lange steht. Ein Film, wo ich weiß, dass du den auch absolut großartig findest und es wahrscheinlich nicht allzu viele Leute gibt, die den kacke finden. Wobei ich auch schon anderes gelesen habe, muss ich sagen.
Stirb langsam 2.
Nee, Teil 3.
Teil 3, noch besser. Genau.
Mississippi Burning, die Wurzel des Hasses. USA 1988, Regie Alan Parker. Die beiden FBI-Agenten Anderson und Ward werden nach Jessup County, Mississippi gerufen. Dort sollen sie das Verschwinden von zwei jüdischen Bürgerrechtlern und einem jungen, dunkelhäutigen Mann aufklären. Schnell wird ihnen klar, dass sie in einem Sumpf von Rassisten gelandet sind, der die dunkelhäutige Landbevölkerung mit allen Mitteln tyrannisiert. Als sie das ausgebrannte Auto der verschwundenen Männer finden, verdichtet sich der Verdacht, dass sie getötet wurden. Ja, Alan Parker. Alan Parker führt einen hier in die USA, Mitte der 60er, ich glaube, wir sind hier 64 und das ist immer noch eine Zeit, in der vor allem in den südlichen Bundesstaaten die Segregation vonstatten ging, also die Rassentrennung. Das sehen wir auch direkt in der ersten Szene, in dem man zwei unterschiedliche Waschbecken sieht, einmal ein Waschbecken für Weiße und einmal eins für Schwarze. Und so weiß man eigentlich sofort direkt, um was es hier geht. Und da zieht sich die Schlinge auch direkt um den Hals von einem, denn das hört hier eigentlich überhaupt nicht auf. Von der ersten Minute wirst du hier sofort in diese unangenehme Gegend geschickt. Es dauert dann auch nicht lange, bis man hier sofort in eine Menschenjagd reinstartet. Man bekommt quasi die Szene zu sehen, in der diese beiden Bürgerrechtler und der Mann, der dunkelhäutige Mann von weißen Menschen erschossen werden im Auto. Und dann startet hier der Film mit den beiden FBI-Agenten rein. Und ich kann schon mal sagen, also wenn man Angel Heart gesehen hat, ein Jahr vorher ist er gekommen, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie dieser Film hier auch aussieht. Also das ist von der Atmosphäre her und von den dichten Bildern wirklich quasi fast wie so eine Art, also als würde es im gleichen Universum spielen, inhaltlich komplett anders, aber man hat die ganze Zeit dieses Unangenehme, dieses Bedrückende. Und ich finde, Angel Heart hat sehr viel Realistisches, auch in dieser Albtraumwelt. Und Mississippi Burning hat dieses Realistische auch. Und dann hast du aber eben nicht diese abgehobenen Themen, sondern diese Realität. Und das ist halt einfach das Schlimme. Also du bekommst ja hier nichts Fiktives. Du bist hier in einer Welt, in der du Gott sei Dank niemals hoffentlich leben wirst. Und diese Menschen leben hier in dieser Welt. Und hier gibt es offensichtlich keine Hoffnung. Und Gene Hackman und Willem Dafoe, die hier die beiden Hauptrollen spielen, die sind auch mal so ein bisschen vom Kopf gestoßen. Denn die haben wahrscheinlich so auch nicht mit dem gerechnet, was hier auf sie lasten wird. Zumindest hatte ich das Gefühl. Sie haben sich wahrscheinlich mit dem Thema auseinandergesetzt, aber wie es denn dann in diesen Orten vonstatten geht, war ihnen wahrscheinlich selber nicht so bewusst. Und das ist einem ja auch nicht so bewusst, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Und deshalb sind solche Filme natürlich wunderbar, damit man mal Einblick hat, wie asozial die weiße amerikanische Bevölkerung die Schwarzen behandelt hat, bis halt noch mitten in die Mitte der 60er Jahre. Und ja, klar, immer noch. Ich wollte gerade sagen, bis heute. Und das macht diesen Film halt weiterhin absolut aktuell, immer aktuell leider, weil die Mechanismen sich ja nicht verändert haben.
Immer aktueller, vor allen Dingen mittlerweile wieder leider, ne? Die Uhren werden zurückgedreht, wenn man so diese Eisagenten sich da anschaut in den USA.
Absolut, richtig, genau. Und hier ist es aber halt so, dass hier im Grunde alles ja völlig legitim vonstatten geht, ne? Also du hast hier dieses Nest und jedem ist klar, was passiert. Und auch den Schwarzen ist das ja klar und die werden halt so eingeschüchtert, dass sie im Grunde nichts zur Anzeige bringen können, weil entweder wird ihnen sowieso nicht geglaubt oder aber sie werden umgebracht oder es wird einfach nur die Scheune mit den Tieren angezündet, was auch zu einer sehr unangenehmen Szene führt, wenn man so eine Wiese voller verbrannter oder verkohlter Kühe sieht. Also Parker haut ja auch immer wieder Bilder rein, die wirklich extrem unangenehm sind. Also manches wird so ein bisschen unter der Hand gehalten und im nächsten Moment kriegst du quasi wieder einen Schlag ins Gesicht. Und dass das Ganze natürlich auch gut wirken kann und da braucht man natürlich auch wunderbare Schauspieler und Brad Dourif ist hier als Deputy dabei und das ist so widerlich. Also ich meine, Brad Dourif hat ja sowieso ein Talent, irgendwie so ein ekliger Typ zu spielen, ne? Aber so ein Nazi, ne? Ja, es ist einfach nur widerlich. Gellert Sertain ist auch dabei. Ich hatte den vom Gesicht her, kannte ich den. Ich weiß aber nicht, wer es wirklich, woher ich den kenne. Das ist quasi so der Sheriff von dem Kaff, der auch immer fein rauskommt, weil er lässt ja schön seine Leute vor. Dann haben wir Arlie Ermey. Den hatten wir ja auch kürzlich noch in einer Besprechung, wir beide. Genau. Der ist da der Bürgermeister. Der, ja, der schiebt auch so die Schuld von sich, guckt quasi weg und behauptet, er sei ein guter Typ. Und Michael Rooker ist auch dabei, der natürlich auch ein prädestinierter Nazi ist. So. Also die Besetzung ist absolut super. Das ist dann auch bei Frances McDormand super. Sie ist quasi die Frau von Brad Dourif im Film. Und sie ist jetzt die einzige Person in diesem Kaff, die wirklich keinen Bock auf diesen Rassismus hat, aber trotzdem in ihm verweilt, weil sie offensichtlich genauso wenig Chancen hat oder sieht wie die schwarze Bevölkerung.
Die kriegt ja ordentlich auf die Fresse.
Und die kriegt ordentlich, Mann. Genau, die kriegt dann ordentlich auf die Fresse, weil sie ja dann am Ende ihm in den Rücken fällt und das erträgt er so gar nicht. Ja, Parker hat ja auf jeden Fall einen wunderbaren Spagat zwischen Rassismus, Drama und eben halt auch FBI-Thriller gemacht, ne? Also du kannst diesen Film schon, und ich würde sagen, das ist vielleicht so der einzige Kritikpunkt. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass sich der Film politisch ein bisschen mehr reinhängt, weil er unterm Strich dann doch mehr dieser Thriller ist. Andererseits reicht es auch, weil der Kampf Gut gegen Böse, der ist so klar gekennzeichnet. Die abstoßenden Mechanismen liegen so auf der Hand, dass man da ja gar nicht als normal tickender Mensch überlegen muss. So, ne? Also die Auseinandersetzung findet schon irgendwie statt, aber trotzdem würde ich sagen, wenn man einen coolen Thriller gucken will mit Rassismus-Thematik, dann ist man hier besser bedient als jetzt zum Beispiel bei Weißer Terror von Roger Corman mit William Shatner. Der ist dann tatsächlich eher das Rassismus-Drama, wo man dann noch mehr auf diese Thematik reingeht. Ähnlicher Spagat ist auch In der Hitze der Nacht. Von 67, weil der geht ja auch diesen Weg. Ich bin irgendwie ein Krimi und ich bin auch ein absolut gutes Rassismusdrama. Also da war ich noch mehr drin, als ich den gesehen habe. Der hat für mich noch besser funktioniert. Aber Mississippi ist auch kurz davor. Also es gibt ja eigentlich nicht viel zu kritisieren. Die Schwarzen fallen tatsächlich ja so ein bisschen unten runter. Ich meine, eigentlich sind sie ja das Thema. Aber bei den Darstellern, wenn sie im Grunde jetzt, sag ich mal, jetzt böse nur benutzt, damit hier Anderson und Ward einen Grund haben zu ermitteln.
Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, dass man einfach auch dann die Ohnmacht der zwei weißen Polizisten dadurch vielleicht ein bisschen mehr verdeutlichen wollte. Denn es gibt ja diese unfassbar in mein Gedächtnis eingebrannte Szene, wo Willem Dafoe zum Gene Hackman im Original sagt, where does all this hatred come from? Ja, also wo kommt all dieser Hass her?
Ja.
Und er hat ja auch gar keine wirkliche Antwort darauf. Ne? Er gibt dann irgendwie so eine Anekdote irgendwie aus seiner Schulzeit zum Besten. Ne? Mhm. Brutal guter Film. Der auch null Wirkung über die Jahrzehnte verloren hat.
Absolut. Also und der wirkt halt auch handwerklich weiterhin total frisch. Also könntest du auch einem sagen, ja, der ist irgendwie gestern gemacht worden, dann würde ich das glauben.
Ja, großartiger Score von Trevor Jones.
Oh ja.
Angel Heart auch, ne?
Ja, genau. Angel Heart, Labyrinth. Trevor Jones hat einiges Gutes gemacht und ist trotzdem irgendwie nie so der große Bekannte geworden, ne? Weil wenn man mal guckt, dann sind schon echt gute Filme dabei.
Ja,
der hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ich war mir nicht sicher. Ich meine, ich hätte den mal vor bestimmt 30 Jahren oder so irgendwie mal gesehen. Aber da ist irgendwie echt nichts hängen geblieben. Deshalb war das so ein Film, den wollte ich immer mal wieder sehen. Und jetzt ist er ja auf UHD gekommen. Das ist auch wirklich eine richtig, richtig gute Präsentation. Das hat Spaß gemacht. Also das ist so ein Film, den schaltest du an und dann bist du da drin. Hier 2 Stunden und dann bist du danach mit neuem Hass ausgestattet.
dann lass uns doch ein bisschen politisch bleiben. Ich habe aber was bedeutend Aktuelleres mit, nämlich Eddington, der letzte oder der neueste Film von Ari Aster aus dem Jahr 2025, eine US-Produktion. Und wer uns regelmäßig hört und alle Folgen hört, wird wahrscheinlich sich daran erinnern, dass ich letztes Jahr Bo is Afraid von Aster mit hatte, sein vorletzter Film bis dato, und da so ja, meine Herausforderung mit hatte und sagte so, muss ich vielleicht nochmal schauen, sehr schwer zugänglich. Deswegen bin ich mit so ein bisschen Skepsis an Eddington herangetreten. Ja, worum geht's? Eddington entführt uns in eine kleine abgelegene Wüstenstadt irgendwo in den USA, mitten in einer Zeit, als Corona ausgebrochen ist und die ersten Präventionsmaßnahmen beschlossen wurden. Und im Zentrum der Geschichte steht hier Sheriff Joe Cross, gespielt von Joaquin Phoenix. Das ist ein recht einfacher Kerl, der im Grunde genommen einfach nur seine Ruhe haben will oder nur Ruhe in der Stadt haben will. Und somit schmeckt ihm dieses Virus, was ja nicht nur Maßnahmen und Auflagen, an die er übrigens auch gar nicht glaubt, mit sich gebracht hat, sondern auch für Unruhe in der Stadt sorgt. Ja, so ganz und gar nicht. Und dann gibt's noch Ted Garcia, gespielt von Pedro Pascal. Das ist der amtierende Bürgermeister hingegen. Und der ist Demokrat durch und durch und hält sich strikt an die Maßnahmen. Und als der sich dann zur Wiederwahl aufstellen lässt, beschließt eben unser Sheriff, ebenfalls zu kandidieren. Ja, was Konsequenzen nach sich zieht. Ja, diese im Grunde genommen einfache Prämisse nutzt Asta, um im ja heute immer noch aktuelle Themen erstaunlich direkt und aber auch gleichzeitig sehr unangenehm zu, ja, ich weiß gar nicht, zu persiflieren oder zu darzustellen. Es ist auf jeden Fall eine schöne Momentaufnahme der Gesellschaft, denn die Pandemie, die gesellschaftliche Spaltung, die wir da hatten, die mediale Dauerbeschallung, die persönlichen Wahrheiten, jeder hat eine andere, all das fließt hier ganz organisch in diese Handlung ein, ohne sich irgendwie wie so ein plumper, weiß nicht, Kommentar anzufühlen. Und dieser Film hält sehr schön die tatsächliche Realität uns konstant hier vor den Augen. Manchmal subtil, manchmal ein bisschen sehr konfrontativ. Das macht ihn aber unfassbar unterhaltsam, weil ich toujours irgendwie schmunzeln musste, weil man eben all das, was man hier sieht, also den Vollblutdemokraten mit indigenen Wurzeln, die Teenager, die sich trotz Kontaktverbot treffen, weil sie eben nur eine Jugend haben. Die Verschwörungstheoretiker haben wir hier, die von irgendeiner elitären Schattengesellschaft fabuliert, die Kinderblut trinken. Wir haben die Black Lives Matters Proteste hier. Proteste gegen Polizeigewalt und irgendwelche Aufstände angeblich linker Radikaler. Also hier schmeißt Asta irgendwie im Grunde genommen so alles rein, was uns die letzten 10 Jahre so ein Stück weit beschäftigt hat und packt das in 2 Stunden sehr, sehr schön. So ein schöner Querschnitt der Gesellschaftsthemen der letzten 10 Jahre, könnte man sagen. Und das alles eben konzentriert auf diesen kleinen Ort in Amerika. Ich vermute, es ist irgendwo in Texas. Es wird aber, glaube ich, gar nicht näher genannt. Und was Ari Aster hier wirklich gut macht, ist, der urteilt nicht, sondern wir beobachten. Es gibt hier also keine klaren Guten oder Bösen. Jeder hat eben so seine eigene Perspektive, seine eigenen Ängste und seine eigenen Überzeugungen. Und dadurch entsteht eine sehr, sehr schöne und teilweise auch unangenehme Nähe, weil man die Leute einfach im Alltag begleitet. Das ist schön, weil er eben einem keine Haltung aufzwingt. Und all diese unterschiedlichen Figuren, die wir hier kennenlernen, sind so wirklich lebensnah, dass man im Grunde genommen auch jeden verstehen kann. Das liegt zu einem aber auch daran, dass wir hier tolle Schauspieler haben. Wir haben eben Joaquin Phoenix, der eben dieser Sheriff ist, der im Grunde genommen selbst versucht, in dieser Welt klarzukommen, die zunehmend irrational auf ihn wirkt. Der ist so Maskenleugner und aber im Grunde genommen eigentlich ein netter Kerl. Man merkt ihm so ein bisschen an, wie die Situation ihn komplett überfordert, aber auch irgendwas bei ihm da irgendwie so im Innern brodelt. Dann haben wir Emma Stone als seine Frau Louise, die als junge Frau missbraucht wurde und jetzt irgendwie so ein Guru, der das Ende der Welt predigt, verfallen ist. Ja, und das ist die auch irgendwie so Verschwörungstheorien verbreitet und mit Kinderblut trinken, hast du nicht gesehen. Das ist großartig, weil das letzte Woche erst im Fernsehen war, wo wieder so Spacken, die jetzt irgendwie Xavier Naidoo hinterherrennen, irgendwie zitiert worden sind.
Aber es sind ja jetzt Chips, ne?
Ja, jetzt sind Chips, genau, jetzt sind Chips. Und dann eben Pedro Pascal, der ist so Everybody's Darling, das ist ein Abziehbild von einem Demokraten, sehr smart, slick, eben so ein Politiker durch und durch. Und Ari Aster beobachtet das ganz, ganz wunderbar alles. Das hat mich so stellenweise auch wieder an Jim Jarmusch erinnert oder so. Dieses so einfach, wir stellen uns dahin und wir zeigen alle, ohne irgendwie eine Wertung abzugeben. Und das ist, das schwankt so tonal so zwischen ja, durchaus bedrohlicher Stimmung und satirischen Momenten immer wieder hin und her. Ist auf jeden Fall bedeutend zugänglicher als Bo is Afraid, wo ich ja schon eingangs sagte, ich meine Herausforderungen mit hatte. Ist eine sehr schöne, kluge, bissige Bestandsaufnahme unserer Zeit, die aber dann in den letzten 30 Minuten gut Gas gibt und nochmal so over the top einen irgendwie auch so ein paar Sachen ins Gesicht bläst, was wunderbar frisch am Ende war. Ich mag dieses Wort eigentlich frisch nicht, aber es ist ein sehr kluger Film. Ich habe den jetzt schon vor drei Wochen geschaut, vielleicht sogar vier, ich kann es nicht mehr genau sagen. Und er beschäftigt mich aber immer wieder nochmal. Also lege ich dir sehr ans Herz. Muss man ja so sich drauf einlassen, kann einen, glaube ich, auch auf dem falschen Fuß erwischen, aber es ist einfach so, ich muss einem so oft lachen oder so, habe ich so ein Grinsen im Gesicht gehabt, weil diese Leute einfach einem so bekannt vorkommen. Das ist einfach gut gemacht auch, ne? Weil er einfach allen den Spiegel vorhält. Da haben wir zum Beispiel auch so eine Demo der angeblich linken Radikalen, die eben gegen Polizeigewalt demonstrieren, natürlich alles filmen, ja. Und irgendwann nimmt dann irgendwie Joaquin Phoenix als Sheriff der einen das Handy ab und dann direkt so alle so, oh, und schubst sie zurück und alle filmen direkt so, ne? Und stellen das so online und so. Und so hier und so, Schmieder, Polizeigewalt und hier und da. Das ist
sehr schön. Ja, ich glaube, den Film muss ich sehen, ja. Ja, in den Klauen der Mafia. Il Conto El Chioso. Italien 1976, Regie Stelvio Massi. Wie aus dem Nichts taucht plötzlich Marco auf und gerät in einen Konflikt zwischen einem Arbeitgeber und seinen Mitarbeitern. Es kommt zu einer Schlägerei, bei der der Gangsterboss Manzetti ein Auge auf den Fremden wirft, der eine Arbeit sucht. Begeistert von dem Können Marcos engagiert ihn Manzetti für seine üblen Machenschaften. Doch Marco verfolgt in Wirklichkeit einen anderen Plan. Ja, Stelvio Massi hat in den 70ern ziemlich viele Polizei- und Gangsterfilme abgeliefert und so ist dieser hier quasi auch in dieser Reihe erschienen. Also ich glaube, das waren 5, 6, 7 oder 8 Filme, die er irgendwie inhaltlich relativ ähnlich angesiedelt hintereinander inszeniert hat und die auch alle sehr gut sind. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt alle gesehen habe, aber Stelvio Massi war hier vor allem auch in den Gazetten immer auch ein Thema. Und in den Klauen der Mafia ist eben genauso versiert und handwerklich wirklich ordentlich inszeniert worden, dass ich mir dachte, den bringst du mit. Den hatte ich noch nie gesehen, jetzt das erste Mal vor ein paar Tagen. Und ja, wir haben hier Luc Miranda, den kennen wir ja beide ganz gut. Und Luc Miranda ist tatsächlich hier mal jemand ganz anderes. Ja, nicht der Good Guy, der Große, der meistens wirklich immer irgendwie was Positives ausstrahlt und selten ein Arschloch ist. Und er ist eben hier komplett das Gegenteil. Er ist hier unser Rico Manzetti. Ich sagte eben Gangsterboss. Eigentlich ist er kein Gangsterboss. Er ist halt so, er hat halt hier irgendwie so eine Firma und seine Machenschaften sind aber eher die eines Gangsters, könnte man sagen. Also Arbeitsschutz und sowas alles gibt es nicht und da kackt er drauf, deshalb behandelt er auch die Leute hier wie Scheiße und kündigt die auch nach Lust und Laune. Aber auch er muss sich an Gesetze halten. Und dann kommt hier unser Marco. Unser Marco wird dargestellt von Carlos Monzon. Das ist ein argentinischer Profiboxer und eben kein Schauspieler. Der hat in 1, 2, 3 Filmen irgendwie einen Auftritt gehabt. Sein Können ist tatsächlich sehr reduziert. Und was vor allem, also der Film ist wirklich toll fotografiert, das muss man mal sagen. Aber er versagt wirklich, und das finde ich so interessant, er versagt in den Prügelszenen. Wo ich mir denke, da hast du einen Boxer dabei, der hier diese Typen da irgendwie auch alle niederstreckt da vor den Toren dieser Fabrik. Aber es ist so schlecht inszeniert, dass ich habe das lange nicht mehr gesehen, wie so schlecht gekämpft wird und wie so schlecht dann umgefallen wird und reagiert wird. Aber alles andere wiederum ist super. Also Schießereien, Verfolgungsjagden, wirklich toll fotografiert, nur halt eben mit diesen Prügelszenen, nicht? Und ich sagte ja schon, Luc Miranda ist eigentlich immer der Good Guy. Sein Bruder wird dargestellt von Gianni Dei, den kennen wir als unseren im Koma liegenden Patrick. Und wo wir gerade bei dem sind, haben wir hier auch Mariangela Giordano da, ja, die in Patrick von der Eisenstange getötet wurde, durch die Kraft von Dei wiederum. Ja, sie ist hier die Mutter einer Tochter, die Luc Miranda auf seiner Villa gefangen hält und beide werden der Reihe nach immer irgendwie entweder zu Tode beleidigt oder sie werden vergewaltigt von Luc Miranda. Das sieht man nie, aber es geht immer da, also er nähert sich immer an, man weiß, was gleich passiert. Ist wirklich interessant, Miranda mal so zu sehen. Er hat auch irgendwie so blondierte Strähnen und dann gibt es so Szenen, wo er irgendwie da steht und seine Pistolen ausprobiert und also es ist wirklich so, als hätte er gesagt so, ich will jetzt endlich mal ein Arschloch spielen, bitte legt mir alles zurecht, ich bin da und ich beweise euch, dass ich das kann und er kann es. Ja, und da das Ganze an sich schon cool ist, haben wir hier auch noch Louis Bacalov, der auch einen coolen Score dazu steuert. Also in den Klauen der Mafia bietet im Grunde das, was man alles schon kennt, die typischen Motive, auch die typischen Schauplätze, aber er macht einfach Spaß, weil er so schön unkompliziert und bösartig ist. Also Miranda ist wirklich, also ab der zweiten Hälfte gibt es wirklich so Szenen, wo ich denke so, und auch so Sprüche. Also da ist, lohnt es sich auch mal wieder die deutsche Synchronisation zu hören, weil es gibt da Sprüche, wo du echt denkst so, ey, wenn du das heute sagen würdest. Naja, egal. Guck ihn oder guck ihn nicht.
Dann lass uns doch bei Gangstern bleiben. Ich hab mir vor gut einem Monat oder so in England Underworld Chronicles gekauft. Free Yakuza Fables bei Takeshi Miike. Weil ich habe viel zu wenig Takeshi Miike-Filme im Regal stehen, weil auch die meisten gibt es gar nicht irgendwie in guter Qualität tatsächlich.
Der hat auch so viele gedreht, ne? Also ich glaube, in den 90ern hat er
30 oder so gedreht und so. Und da sind eben ja drei Filme auf UHD auch noch drin, ja, und da habe ich direkt zugeschlagen. Und dann saß ich hier irgendwie abends und es war schon relativ spät und dann habe ich geguckt und es sind drei Filme drin, nämlich einmal Fudu, The New Generation, Agitator und Deadly Outlaw Reka. Und Agitator zumindest in der Japan-Fassung geht über 200 Minuten, also der ist schon mal rausgefallen. Und so habe ich dann eben Kugudo Sengogushi Fudu, also Fudu The New Generation, genommen. Ein relativ früher Film aus dem Jahr 96 von Takeshi Miike. Und da geht es um den jungen Fudo, gespielt von Shusuke Tanihara, der schon als kleines Kind mit ansehen muss, wie sein eigener Bruder von seinem Vater ermordet wird. Grund hierfür ist so ein Machtspiel innerhalb der ortsansässigen Yakuza-Strukturen, was ihn dazu bringt, also quasi zwingt, den Sohn umzubringen, um eben so sein Gesicht zu wahren. Und das ist ein Ereignis, was den Grundstein für alles legt, was folgen soll. Denn Jahre später ist Fudo mittlerweile ein Student, inoffiziell selbst ein Teil dieser Yakuza-Welt, äußerlich zumindest dem Studentenleben angepasst. Innerlich ist er doch getrieben von dem Wunsch nach Vergeltung. Und so schart er so eine kleine Gang um sich mit dem Ziel, den eigenen Vater zu stürzen und zu töten. So. Und was zunächst dann irgendwie wie so eine recht geradlinige Rachegeschichte klingt, entwickelt sich in den Händen von Takeshi Miike zu einem völlig entgrenzten, stellenweise schon fast surrealen Gangsterfilm, der mit jeder Minute weiter eskaliert. Denn Miike nutzt diese Ausgangslage im Grunde genommen nur als Sprungbrett. Die Handlung interessiert ihn herzlich wenig oder weniger als eben diese permanente Grenzüberschreitungen. Und so bekommen wir eine ganze Reihe von Grausamkeiten und Kuriositäten hier präsentiert. Gegner werden selten erschossen, sondern meistens im Kugelhagel irgendwie so zerfetzt oder direkt mit dem Samurai-Schwert enthauptet. Ist auch oft gesehen hier in dem Film. Wir haben zwischen durch Säureeingriffe die Körper zerplatzen lassen. Wir haben Frauen, die mit ihren Vaginas Pfeile einsaugen durch so ein Rohr, um die dann wieder irgendwie aus ihren Geschlechtsteilen rauszuschießen und damit auch später Gegner töten. Habe ich auch noch nie gesehen.
Nee, ich frage mich auch die ganze Zeit, wie das funktioniert, also rein technisch gesehen. Vielleicht durch Feuchtigkeit oder so.
Aber das Geile ist, ja, ich habe diese Blu-ray eingelegt und dann kann man die abspielen mit und ohne Vorwort von Miike und ich habe sie mit abgespielt und er sagt, dass man im Grunde genommen kein Budget hatte, aber auch niemand einem gesagt hat, was man tun und lassen soll. Und man, im Grunde genommen hat man dann entschlossen, einfach nur eine Menge Spaß zu haben und hat man sich immer wieder neue Szenen ausgedacht. Und dann sagt er so, irgendwie so, ja, war jetzt irgendwie kein Vorhaben, dass das so blutig wird, ist eben so geworden, sagt er irgendwie. Und dadurch, dass er so Freiheiten hatte, sagt er auch, wäre es bis heute einer seiner Lieblingsfilme tatsächlich. Und diese Freiheiten merkt man eben Fudu auch an, denn es ist kein Film, der sich irgendwie groß an klassische Erzählregeln hält. Der springt hier und da mal hin und her, übertreibt die Tonalität, springt auch immer so ein bisschen hin und her zwischen schwarzer Komödie, harten irgendwie Yakuza-Action und im Grunde genommen beides zusammen, also kompletten Wahnsinn. Da haben wir diesen Shusuke Tanihara, der spielt Fudu recht kalt, recht sturig, recht emotionslos und dieses Figurenkabinett, was er irgendwie um sich herum irgendwie schart, die sind schon super. Da gibt es einen übergroßen, irgendwie so 2 Meter großen asiatischen Bodybuilder. Zwischendurch haben wir so ein paar Schulanfänger, die Auftragsmörder sind und Drogen verticken. Dann haben wir eben die eben erwähnten Vaginalpfeile und ja, und ganz, ganz viel mehr. Das wirkt alles, vieles davon wirkt wie Karikaturen, was aber eben tatsächlich auch zum Ton vom Film passt. Denn der nimmt sich nämlich zu keiner Sekunde auch nur ansatzweise ernst. Ne? Also hier ist das Credo maximaler Wirkung, also kein Realismus.
Das ist ja bei Ichi auch so, ne? Also ist ja auch ein lustiger Film, sag ich mal.
Exakt, genau. Das kennen wir aus Ichi, exakt, genau. Fudo geht allerdings dieser Sadismus eines Ichis völlig ab. Ne? Und deswegen ist das hier auch gut zu schauen. Der ist zwar sehr blutig, aber eben nicht diese sadistische Kompromisslosigkeit eines Ichibi-Killer. Also hier werden keine Brustwarzen abgeschnitten in Nahaufnahme, zum Glück. Das Blut fließt in Strömen, Körper werden zerstört, das Ganze wirkt oft so inszeniert, dass es schon fast ins Absurde kippt. Gewalt inszeniert Mickey hier als Spektakel und überzogen. Das ist eben, nimmt dem Ganzen aber auch natürlich die Grausamkeit ein Stück weit. Das mag jetzt nicht für jeden funktionieren. Ich habe mich hier 90 Minuten super unterhalten gefühlt. Das ist visuell recht, ja, da merkt man so ein bisschen das Budget. Wir haben hier keine wirkliche Hochglanzästhetik. Das ist so ein bisschen DV-Kamera-Look, aber auch nicht so schlimm, dass man da irgendwie The Bad zu sagen mag. Das passt so ein bisschen zu dieser anarchischen Energie, die dieser Film hat. Das ist ein irrer Film, also wirklich keine klassische Yakuza-Geschichte, also wenn das einer erwartet, wird er enttäuscht sein, aber wer da irgendwie Bock auf Blut hat und auf irre Charaktere und auf verrückte Szenen, ist hier, glaube ich, bei diesem Film, bei diesem Gaga-Film bestens aufgehoben. Ist hier immer noch indiziert übrigens.
Ach, es hat ihn hier gegeben?
Ja, hat ihn
gegeben. Okay, erstaunlich.
Ist wohl indiziert worden. Ich habe heute Mittag irgendwie nochmal auf Schnittberichte geschaut und ob da steht immer noch, dass er immer noch indiziert ist.
Unter welchem?
Es gab wohl ein Blu-ray-Release, ja, aber auch unter dem gleichen Titel, Fudo The New Generation.
Ah, okay. Ja, nie von gehört. Ich war vor gut 20 Jahren mal auf einer Filmbörse, hatte ich dir, glaube ich, auch erzählt. Und da stand ich an so einem Stand und war überlegen, ja, irgendwie, was nimmst du jetzt noch mit? Irgendwie eine Hardbox geht noch. Und da meinte der Händler, hier, nimm den mit. So, und drückte mir dann den Film Racket in die Hand mit Fabio Testi. Und ein Film von Enzo Castellari. Und er sagte, hier, nimm den mit, der ist echt super. Und ich habe hier nur noch einen und der wird auch so schnell nicht wiederkommen. Und tatsächlich brauchte es dann 20 Jahre, bis dieser Film dann mal wiedergekommen ist. Dann in dem Fall auf Blu-ray. Und so war es dann auch gar keine Frage, dass ich den Film bestellt habe, weil der Film war halt auch super. Also ich hatte den halt auch als gut gespeichert und danach dann auch nochmal geguckt. Und dann sind so ein paar Jahre drauf gefallen. Von daher wusste ich, den nimmst du auf jeden Fall mit. Racket, Il Grande Racket, Italien 1976, Regie Enzo G. Castellari. Inspektor Nico Palmieri kommt aus der Arbeit nicht mehr heraus, denn das Verbrechen zieht immer weitere Kreise. Eine ganze Reihe von Schutzgelderpressungen machen sich bereit. Als es zu einem Großeinsatz der Polizei kommt, gerät die Situation außer Kontrolle. Palmieri muss sich für sein Vorgehen rechtfertigen und wird anschließend suspendiert. Doch das hält ihn nicht auf. Gemeinsam mit einer Reihe von Opfern des Syndikats namens Racket bildet er eine Art Taskforce, um den Gangstern das Handwerk zu legen. Ja, Castellari, da bin ich ein großer Freund von, denn der Mann ist im italienischen Kino besonders bekannt für seine Actionfilme, also für seine Filme, in denen er Action-Szenen vor allem sehr gut inszeniert, also Explosionen, Verfolgungsjagden, Schießereien, Schlägereien und sonstige Gewaltausbrüche sind einfach, das ist so sein Ding und da kann man sich halt immer auch wieder von überzeugen, also auch so Sachen wie Inglourious Basterds, der Originalfilm, der beweist das halt auch ganz gut, dass er das alles sehr gut kombinieren kann und so kombiniert er das hier dann auch. Also das ist wirklich ein absolut hervorragendes Beispiel für ihn. Und das Interessante ist hier halt, dass unser Nico Palmieri diese Leute halt zusammentrommelt. Ne? Also er hat halt hier so Leute, die haben halt Restaurants, Cafés und so, und dann kommt halt dieses Racket-Syndikat, dann werden einzelne Leute vorbeigeschickt, die denen dann klar machen, hier entweder ihr zahlt oder wir zünden euren Laden an oder wir irgendwie geben hier kund, dass den Leuten nach dem Verzehr schlecht wurde und ihr könnt die Koffer packen, so ungefähr. Also so richtig üble Dinge, und wenn man halt nicht mitspielt, dann war es das. Und solche Leute trommelt er ja zusammen, auch einen anderen Gangster, also so einen netten Gangster, ja, der jetzt mit so Drogengeschäften hat er nichts zu tun und irgendwie so. Und auch der hilft dann, weil sie irgendwie merken, sie müssen hier irgendwie zusammenhalten, um das Ganze endlich stoppen zu können. Und das Interessante ist hier auch, es gibt hier wirklich sehr, sehr viel Gewalt, und das, was im Italo-Western meistens fehlt bei den Einschüssen, wird hier dann doppelt so schön dargestellt. Also hier hast du wirklich dann blutige Schusswunden, oder es wird häufig auch ins Gesicht geschossen, was sehr, sehr gut aussieht. Es gibt hässliche Vergewaltigungen, also wo man halt auch weiß, wo man auch merkt, dass das alles total nachvollziehbare Rachegedanken sind, die diese Leute hier haben. Ich meine, das hat man ja meistens in den Filmen, dass man das immer nachvollziehen kann. Und Rache ist ja auch, deshalb lieben wir diese Filme auch, weil wir Rache ja auch total gut nachvollziehen können. Und wir uns ja auch immer eigentlich nach Rache sehnen und wir ja durch Gesetze und so Gott sei Dank immer zurückgehalten werden im besten Fall. Und so ist es ja umso schöner, wenn man dann Leute hat hier im Film, die das dann ausleben können, und dann entspannt einen das ja auch ungemein. Und so kommt es dann hier auch immer wieder zu moralischen Fragen. Denn diese Unmoral, die ist ja eben halt auch auf beiden Seiten. Also man sitzt da und fragt sich dann selber, ja, ich meine, irgendwie, wo endet das? Der eine erschießt den erschießt A, B erschießt C, C erschießt B, D, B. Weißt du, das ist irgendwie so die Kette ohne Ende. Aber da es halt so nachvollziehbar ist hier von den Begründungen her, naja, es ist schwierig, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der extrem Spaß macht. Ich sagte schon, Fabio Testi ist hier unser Nico Palmieri. Dann haben wir Renzo Palma. Der ist hier jemand, der einfach irgendwie so einen Laden hat, so einen Café hat, und dessen Tochter wird dann vergewaltigt. Und ja, da ist er natürlich dabei. Und so haben wir insgesamt einen Film, der, ich würde mal sagen, fast nur aufs Gaspedal drückt. Also von der ersten Minute an, da haben wir so eine Szene wie bei Dawn of the Dead, wo man so mitten in so einen Gangster versus Polizei Schießerei reingerät, und es werden auch viele Polizisten hier getötet. Also man hat hier so einen richtigen Kleinkrieg, und das Finale ist das absolute Massaker. Also es ist wirklich ein super Film. Also wer auf italienisches Polizei-Gangster-Kino steht, der kommt um Racket nicht herum.
Ja, muss ich mal schauen.
Ja, da gibt es echt ein schmales Geld hier von Explosive Media. Die haben ja so eine ganze Italo-Reihe gestartet, die relativ unterm Radar segelt, leider, stelle ich fest. Und das absolut zu Unrecht. Da sind jetzt, glaube ich, schon 4 Titel erschienen, alle so um 13, 14 Euro auf Blu-ray. Da kann man nichts verkehrt machen. Ja, und die Gebrüder De Angelis feuern das Ganze mit einem abwechslungsreichen Score an.
Gestartet im Jahr 2025, gerade eben war mal im Jahr 96, und jetzt machen wir nochmal so einen kleinen Drop. Ha, da hole ich auch die jüngeren ZuhörerInnen mit ab, ins Jahr 1977. Und ich habe mir tödliche Spiele angeschaut, war in der Erstsichtung Death Game von Peter S. Traynor. Der Film selber hat irgendwie vor ein paar Jahren von Eli Roth unter dem Namen Knock Knock ein Remake bekommen. Und der stand schon relativ lang auf meiner Liste, und der ist in den USA irgendwie vor, weiß nicht, 2 Jahren rausgekommen, war mir zu teuer, irgendwie den zu importieren. Und jetzt gab es den irgendwie dann in UK, und jetzt war Sale, und habe ich ihn bestellt und dann habe ich ihn geguckt. Und zwar habe ich ihn heute geguckt, und dadurch, dass der mir, das könnt ihr euch ja vorstellen, gut gefallen hat, habe ich ihn direkt mit ins Programm genommen. Denn eigentlich wollte ich noch einen Asiaten mitbringen, nämlich Decision to Leave von Park Chan-wook. Ein ganz toller Film, aber der war mir zu komplex. Da hatte ich dann gedacht, so später der Abend, umso komplexer die Filme, umso schwieriger die Besprechung. Dann doch lieber Death Game, welcher mit einer recht harmlosen, oder ja, nicht recht, sondern mit einer harmlosen Ausgangssituation beginnt. Wir haben George Manning, gespielt von Seymour Cassell, ein offensichtlich erfolgreicher Business-Typ und Familienvater und der bleibt mehr oder weniger freiwillig über das Wochenende allein zu Hause, weil seine Frau zu dem erkrankten Kind fährt, welches zu dem Zeitpunkt eben Urlaub irgendwie bei der Oma macht oder irgendwie sowas. Er bleibt zu Hause, weil er irgendwie einen wichtigen Business-Termin hat. Und dann sehen wir so ein wirklich schönes Haus. Schöne Villa mit Garten und schön eingerichtet. Und dann sieht man irgendwie so, wie am Abend so ein Sturm aufzieht. Und all das, was ich jetzt gerade erzähle, passiert irgendwie in den ersten 15 Minuten des Films. Und plötzlich klingelt es, während er gerade irgendwie mit einem Freund telefoniert und ein Bier trinkt. Und er macht die Tür auf und da stehen dann so zwei junge, durchaus hübsche Frauen. Nämlich einmal Jackson, gespielt von Sandra Locke. Und Donna, gespielt von Colleen Champ oder Camp. Und die sind angeblich auf der Suche nach einer Adresse, die sie nicht finden können. Und bitten dann auch irgendwie, ob sie reinkommen können. Sie sind beide völlig durchnässt. George kommt dieser Bitte auch nach. Und dann dauert es gar nicht so lange. Und die beiden lassen so ihre Reize spielen. Also machen so insbesondere Donna macht George Avancen. Sagt irgendwie so, oh, und so, kennst du das, wenn du schon mal einen getroffen hast, wo sofort irgendwie die Chemie stimmt? Den Moment habe ich jetzt. Und er, ja, ist da sehr reserviert noch, weil man eben auch in dieser Eingangssequenz sieht, wie er mit seiner Frau irgendwie so Cricket spielt und die sind super sweet zueinander. Also das scheint irgendwie auch ein wirklich treuer Typ zu sein. Und genau das passiert eben auch. Und George sagt so, ja, und so, alles gut und so. Auf jeden Fall fragt die eine von den beiden, nämlich Jackson, ob sie auf Toilette gehen könnte. Und er sagte so, ja klar. Und dann kommt sie irgendwann wieder und sagt dann irgendwie so, oh mein Gott, ey, was hast denn du für ein tolles Bad und hier und da. Und dann sagt Donna, die andere, darf ich mir das auch mal anschauen? Und sagt er so, ja, kannst du dir von deiner Freundin zeigen lassen, das Bad? Und dann kommen die beiden nicht wieder und irgendwann geht er Richtung Bad und findet die beiden nackt im Whirlpool vor. Das ist eine Whirlpool-Badewanne. Und die beiden kommen dann raus, er will direkt wieder rausgehen, pudelnackt und die bezirzen ihn dann und reiben ihm auch so ziemlich hart übers Geschlechtsteil. Und ja, das Ergebnis ist, George hat einen flotten Dreier im Whirlpool mit den beiden. Also quasi ein One-Night-Stand. Beziehungsweise mutet es sich zumindest an, denn das entwickelt sich dann relativ schnell zu einem recht unangenehmen Spiel, muss man sagen. Denn die beiden belassen es nicht beim Sex. Die weigern sich dann so mehr oder weniger zu gehen und spielen relativ schnell so ihre Karten aus. Die eine sagt dann irgendwie zu George, ob er denn wisse, wie alt sie seien. Denn sie seien beide minderjährig. Und ob er wisse, was man für Vergewaltigung von Minderjährigen in Kalifornien bekomme. Und so befindet sich George auf einmal in einer Situation, ja, die für ihn relativ kompliziert sich darstellt. Denn wir haben zwei Frauen. Wir haben zwei Frauen, die minderjährig sind. Wir haben zwei Frauen, mit denen er Sex hatte. Und zwei Frauen, die behaupten, dass er eben sie, wenn es hart auf hart kommt und er sie weiter jetzt abblinden raushaben will, vergewaltigt hätte. Mhm. Das entwickelt sich dann erstmal so ein bisschen, so bis Minute 30, bis dann irgendwie er auch immer ungeduldiger wird und man erwartet eigentlich immer eine Eskalation. Die kommt aber nicht. Und dann irgendwann sagen diese beiden Frauen, ach, dass er dann doch zu langweilig sei, er soll sie doch bitte nach San Francisco fahren. So. Und das passiert dann auch. Die beiden nimmt er mit in seinem Auto, einen schönen Mercedes, fährt dann rüber über die Golden Gate Bridge, sehr schön gefilmt übrigens, und fährt dann danach noch irgendwie sichtlich verärgert ins Büro, weil er diesen Termin hat, nimmt seinen beruflichen Termin wahr und kommt dann relativ spät abends nach Hause. Und siehe da, die beiden Damen sind wieder da und warten bereits auf ihn. Und das ist der Moment, wo der Film eine Wendung macht, denn dann wird es von dem Moment an immer, ja, nicht mehr sexuell aggressiv, sondern aggressiv nur noch. Denn die beiden sind tatsächlich völlig durchgeknallt und nehmen ihn gefangen. Also wir haben im Grunde genommen, und das, da habe ich ein paar Mal dran gedacht, wobei natürlich Funny Games bedeutend später war, ne? Nicht an Hanekes Funny Games. So diese Stimmung ist dann so da, dass wir haben eine Home Invasion Story mit zwei, in dem Fall Frauen, und dieses gekippte Szenario eben, dass der Mann das Opfer ist. Was ich für 1977 ganz spannend eigentlich finde. Also finde ich immer noch spannend. Und wir haben diese Situation, dass er dann gefesselt wird und die all ihre komischen Spielchen mit ihm treiben, ab und zu mal immer wieder mit ihm rumknutschen, aber die Grundstimmung wird immer aggressiver, wird immer gewalttätiger und es dauert auch nicht lange, bis ein Unbeteiligter sterben muss. das mehr darf man da gar nicht so groß verraten. Ja, Funny Games, aber Funny Games auf einem ziemlich hohen 70er-Jahre-Exploitation-Grindhouse-Niveau. Also der hat natürlich jetzt nicht die psychologische Stärke von dem Funny Games. Das ist alles bedeutend sleaziger hier, bedeutend sexuell stärker aufgeladen. Das, ich bin froh, dass ich ihn jetzt heute noch geguckt habe vor der Aufnahme. Wir haben hier diesen Seymour Castle, der unseren George spielt. Der ist sehr unscheinbar. Das ist ein Mann, der sich zunächst, glaube ich, so ein bisschen selbst überschätzt und später die Situation zu spät ernst nimmt. Der hat sowas Bodenständiges. Gerade die Szene zu Beginn des Films, diese sehr schöne Szene mit seiner Frau und wie er mit ihr umgeht, ist sehr, sehr wichtig, denn man nimmt ihn so als liebevollen Ehemann wahr und offensichtlich auch Vater, und umso mehr stößt einem so dieser Ehebruch, die er dann begeht, umso saurer ist er mir aufgestoßen. Man denkt so, ah, was ist denn das für ein Arsch? Und dann das, was dann passiert, was ja erstmal so ein bisschen Spielchen spielen ist, denkt man sich so als Zuschauer so, oh ja, hat er irgendwie auch verdient, bis eben diese Stimmung komplett kippt. Und das wird eben getragen von Sondra Lockie. Und Lockie, die hat in vielen Clint Eastwood-Filmen mitgemacht, und Colleen Camp. Denn die sind irgendwie so dieser Anker von diesem Film, diese zwei crazy Ladies, die so in diesem Zusammenspiel komplett immer hin und her schwanken zwischen so Verspieltheit, provokanter Aggression und Sexualität. Das ist schon, die haben schon auf jeden Fall nicht mal alle Latten am Zaun. Und wie ich gerade eben schon kurz angedeutet habe, diese Verschiebung von Macht und Moral und diese Aufhebung der klassischen Rollenverteilung, die man aus den 70ern eigentlich noch kennt. Mann hat die Kontrolle, und hier ist aber die Frauen, die Eindringlinge, das wird hier so schön unterlaufen. Das fand ich sehr spannend, tatsächlich.
Mich wundert das, dass ich von diesem Film auch noch nie gehört habe. Das ist mir so fremd.
Siehst du mal, als der vor ein paar Jahren irgendwie rauskam in den USA, habe ich ihm so mit einer kleinen Film-Fanblase. Also, endlich, da ist er und so. Ich habe auch von dem noch nie gehört. Und ich habe vor 3 Jahren das erste Mal von dem gehört, und seitdem ist er bei mir auf dem Bildschirm und bin total happy, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Ist eben schöner, irgendwie Mann verliert die Kontrolle, Frauen übernehmen irgendwie das Sagen und machen ihre Spielchen mit einem sehr, sehr schönem Ende auch. Das kann ich schon mal vorweggreifen. Inszenatorisch gut gemacht. Es ist spannender, als man auf den ersten Blick, glaube ich, denken würde. Schöner, kleiner, erstaunlich wirkungsvoller Exploitation-Film aus den 70ern, der zwar nicht viele Schauwerte hat, aber dafür eine durchweg unangenehme Atmosphäre und zumindest eine Szene mit dem Aquarium, was wirklich creepy ist.
Sag nochmal den Titel.
Death Games heißt der im Original, und hier heißt der wohl Tödliche Spiele. Es gab wohl mal eine DVD, habe ich gesehen, aber die ist schon ewig out of print.
Aber das ist nicht der Film, der auch Party des Grauens heißt.
Nee, glaube ich nicht.
Mit diesem Snob, mit diesem Zahnarzt-Snob, der.
Nein.
Weil der hat ja auch so viele Titel, und der hat doch. Ah ja, ist der nicht auch Death Game?
Das kann sein, aber das ist er nicht. Man erfährt auch gar nicht so genau, was er beruflich macht. Er scheint nur erfolgreich zu sein.
Okay.
Ja, Spaß gehabt. Gut.
Ja, sehr schön. Ja, es ist ja hier, das fällt mir noch ein, auch so ein Film, den habe ich irgendwie verdrängt und ich habe ihn nie gesehen, aber er kommt jetzt bald von Camera Obscura. Open Season.
Ja, habe ich gesehen, habe ich mich gefreut, aber kenne ich auch nicht tatsächlich. Habe ich auch nur Gutes von gehört, aber nie gesehen.
Weil ich glaube, das ist so ein Film, der uns beiden gut gefallen könnte.
Ich musste sofort an Treibjagd denken.
Ja, und ich an Rituals und hier an Deliverance natürlich. Ne? Ja, das war's für diese Gazette. Nächste Woche gibt es einen schönen Film, der bei uns beiden schon lange irgendwie so im Herz ist, der aber auch sehr, sehr stark in Vergessenheit geraten ist. Von daher freut euch auf einen Film aus dem Jahre 2002.
Ja, recht aktuell tatsächlich. Ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr immer irgendwie so ein Like hinterlasst oder irgendwie auch irgendwie Rezensionen bei iTunes, Spotify oder was auch immer, helfen uns weiter, um ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen, denn umso mehr Leute uns hören, umso mehr Spaß haben wir. Was für ein blöder Satz. Umso besser schläft der Björn, genau. Und das ist auch schon mal die halbe Miete.
Okay, gut. Dann bis dann. Ciao.
Macht's gut, ciao.